Mercedes feiert einen Doppelsieg in Las Vegas und Max Verstappen seinen vierten Weltmeistertitel. Die Rennanalyse heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch herzlich begrüßen zu dieser weltmeisterlichen Folge von unserem Formel-1-Podcast. Und ja, der große Preis von Las Vegas 2024 ist das Thema dieser Folge und wir werden uns dieses Rennen anschauen und natürlich über die fast schon Überraschungssieger Mercedes sprechen und über den vierten festgemachten Weltmeistertitel von Max Verstappen im Red Bull. Und an meiner Seite darf ich dafür ganz, ganz herzlich begrüßen Matti.
Hallo.
Ja, René leider verhindert auch heute wieder, aber wir kriegen sicher für die letzten zwei Rennen noch vor das Mikrofon. Da kann er dann auch nochmal seinen Senf zum Las Vegas Grand Prix abgeben, der ja es erfordert hat, für uns natürlich früh aufzustehen. 7 Uhr ist der Startschuss gefallen und wer es jetzt vielleicht auch sich wundert an der Tonkulisse, wir sind wieder vor einem Mikrofon, denn wir haben uns das nicht nehmen lassen. Natürlich eigentlich schon fast Tradition, dass wir die Weltmeisterrennen gemeinsam sehen. Das war ja in Japan auch schon der Fall, vor 2 Jahren. Matti, hat sich das Aufstehen für dich so gelohnt, was so das, den Rennverlauf angeht, oder hättest du sagen können, ja, das hätte ich mir eigentlich auch real life anschauen können?
Nein, ich finde, es hat sich auszahlt. Der Las Vegas Grand Prix hat schon einiges an Action gehabt.
Ja, muss ich sagen, wir haben ja letztes Jahr auch schon, da hat man sich natürlich viel lustig drüber gemacht über Show und das war auch dieses Jahr wieder vielleicht ein Öltchen zu viel Show und Event als ein Sportereignis. Aber ich fand ihn, weiß, dass ich ihn letztes Jahr ziemlich cool fand eigentlich und auch dieses Jahr, ja, war es eigentlich so vom Rennverlauf, einer der neuen Grand Prix, der modernen Grand Prix, die finde ich Spaß machen beim Zuschauen. Das drumherum, das kann einem gefallen oder nicht, aber wenn es, wenn man will, schaltet man ein zum Rennstart und dreht halt dann wieder ab. Dann muss man sich auch das Drumherum nicht geben, wenn man das nicht taugt. Aber ich sage vom Rennverlauf und allem unterhaltsames Rennen. Und es reiht sich jetzt auch ein, finde ich, in den letzten Wochen. Die letzten Rennen fast alle so ein bisschen, ja, waren ein bisschen actionreicher, weil wir auch eine Ausgeglichenheit haben. Es ist eigentlich nahezu unmöglich hervorzusagen, wer wird stark sein. Und dieses Wochenende war es Mercedes. Platz 1 George Russell, Platz 2 Lewis Hamilton, der mit einem Husarenritt von Platz 10 auf Platz 2 vorgefahren ist. Das Auto ja, hat gewirkt wie ausgewechselt. Und ja, Max Verstappen, Vollständigkeitshalber muss man jetzt auch sagen, 5. geworden. Damit ausreichend viele Punkte geholt auf Lando Norris, 4. Weltmeistertitel. Matti, was würdest du sagen für den Grand Prix? Hat Max Weltmeisterritt so ein bisschen den Mercedes-Doppelerfolg in den Schatten gestellt oder ist das, verrät uns das vielleicht mehr noch für die letzten zwei Rennen und besonders für die nächste Saison, dass mit Mercedes mehr zu rechnen sein wird?
Gute Frage, sehr gute Frage. Ich glaube, der Mercedes schwankt immer noch sehr zwischen seinen Leistungen, wann er funktioniert und wann er nicht funktioniert. Das hat definitiv geholfen, dass es prinzipiell kühler in Las Vegas war, gerade in der Nacht.
Das hat Toto auch gesagt, man hat mit den Reifen die Temperaturen besser ins Zielfeld bekommen.
Ja. Ich meine, prinzipiell hat der Mercedes im Vergleich zu allen anderen Autos viel besser mit dem Reifen funktioniert. Was die Weltmeisterschaft betrifft, war es heute tatsächlich nicht mehr spannend, weil der McLaren war ganz weit weg von Max, Ferrari und Mercedes. Von dem her hat Lando eigentlich ja, das ganze Wochenende gefühlt keine wirkliche Chance gehabt, da vor Max ins Ziel zu kommen. Im Max sein eigentliches Ziel war es ja einfach nur, vor Lando ins Ziel zu fahren, was ihm schlussendlich auch gelungen ist.
Es war aber jetzt auch nicht so knapp, wie man vielleicht, wenn man sich das Endergebnis anschaut, dass Max auf der 5, Lando auf der 6 war.
Na, Max hat sich, glaube ich, sehr kontrolliert und in den Zweikämpfen, gerade gegen Lewis oder gegen die beiden Ferrari, sehr rausgenommen und zurückgehalten. Vielleicht ab und zu mal ein bisschen jemanden aufgehalten, aber anders als man ihn eigentlich kennt, er hat nicht wirklich gekämpft. Und weil er einfach nur wusste, er muss das Auto sicher ins Ziel fahren und das Ding ist durch, hat er souverän gemacht, er hat seinen Soll erfüllt. Für uns spannend ist es einerseits, ja, der Mercedes war jetzt da. mal schauen, wie es in Katar ist. Das ist auch ein Nachtrennen. Mhm. Oder Abu Dhabi ist auch am Abend wieder. Wenn es gerade bei den Wüstenrennen, muss man jetzt vielleicht wirklich mehr mit dem Mercedes rechnen, wenn die Reifen einfach, wenn es einfach kühler ist und sie das die Reifen...
War Katar nicht so unfassbar heiß beim letzten Mal?
Ja, und deswegen haben wir es da nicht, deswegen, nein, zum anderen dann Zeitraum.
Verschoben. Ja, es war, glaube ich, früher. Es war, glaube ich, ein paar Wochen früher. Es war, glaube ich, im Oktober. Jetzt sind wir ja dann schon im Dezember, Ende November, Anfang Dezember.
Ich meine, vielleicht hilft das, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber
ich weiß auch nicht, ob es wieder weiß bei Mercedes. nicht immer den Eindruck.
Was wir auf jeden Fall wissen ist, dass McLaren anfängt wieder zu schwächeln, seitdem sie den Flexi-Wing nicht mehr haben. Und das macht für uns jetzt die Konstrukteurweltmeisterschaft in den nächsten zwei Rennen wahnsinnig spannend zwischen Ferrari und McLaren, weil die Ferrari waren da. Und ich sag, wenn der Mercedes nicht so einen Ausreißer hat, hätte das auch ein 1-2 für Ferrari sein können. Also die waren von den anderen drei Top-Teams, waren die eindeutig das stärkste Paket.
Das auf jeden Fall. Ja, man hat doch gesehen, das waren die einzigen, die noch so teilweise mitgehalten haben im Mercedes, vor allem so, sagen wir, das erste Renndrittel. Man hat dann vielleicht so ein bisschen, man war dann auch wieder mal typisch Ferrari mit sich selbst beschäftigt. Charles hat viel, viel Reifen verloren im ersten Stint gegen Russell, also da versucht hat anzugreifen. Da hätte man vielleicht die Entfernung etwas kleiner halten können, wenn man etwas konservativer das angegangen ist und, sagen wir mal, auf seine Chance gewartet hätte. Ob Mercedes da jetzt zu schlagen gewesen ist, wage ich zu bezweifeln. George ist das eigentlich ab Runde, weiß ich nicht, 15, hat er eigentlich nur noch verwaltet, während Lewis an allen vorbeigebraust ist und am Schluss dann auch schon sehr viel Vorsprung hatte, glaube ich, auf den Drittplatzierten. Also Mercedes wäre nicht zu schlagen gewesen oder sehr schwierig, aber Ferrari hat da wieder, ja, keine Ahnung, so alte Probleme irgendwie wieder aufgewiesen. Auch diese Funkstreitigkeit, man hat Chaos gehabt, ob man jetzt Carlos an die Box holt oder nicht. Der hat hat noch Sperrfläche überschritten und hat halt noch
ausweichen müssen. Das war gar nicht mehr Thema dann, gell, dass er da drüber gezogen ist.
Nein, das scheint auch kein... Ja, es waren wir auch, glaube ich, auch beim ORF, war man das davon auf jeden Fall nicht. Und
ich kann mich erinnern, da hat Lewis mal eine Strafe gekriegt, in Deutschland, weil da haben sie ihn reingerufen, dann haben sie gesagt, nein, er soll draußen bleiben, dann doch wieder, er soll rein. Und da ist er drüber gezogen und da hat er eine Strafe dann gekriegt. Also diesmal, ja, er war eindeutig in dieser Safety-Car einschauen und...
Ja, das auf, nicht, ja, also es wurde gesagt, er hat zwar keinen Vorteil davon gehabt, eh klar, aber gefährlich war es bis zu einem gewissen Grad trotzdem, weil du auch Lewis Hamilton direkt hinter ihm hattest, der ja auch am Weg in die Box... in die Box war und ja, war seltsam, aber ist eben wieder eines von diesen kleinen, von diesem Sand im Ferrari-Getriebe, habe ich das Gefühl, dass der auf Dauer auch irgendwie was zusammenhauen kann. Und natürlich dann hast du irgendwie das Duell, den Dreikampf Charles, Max, Carlos mit Max in der Mitte und Carlos zieht einfach nicht davon, sondern gibt Max DRS, damit er...
Im Windschatten, damit er schön den Charles aufhält.
Damit er schön Charles aufhalten kann. Und meine Güte, also... Für beide geht's. Man darf von Carlos wahrscheinlich jetzt nicht mehr die großen Team-Moves erwarten für einen Fahrer, der noch zwei Rennen im Team ist und etwas unverdient seinen Platz räumen muss. Dass man da jetzt große Erwartungen hat, sei dahingestellt. Ich glaube, Charles musste ein bisschen mehr aufs Team hören.
Ja, aber einen langfristigen Vertrag. Ja,
aber es geht schlussendlich immer noch um die Konstrukteurs-WM und die willst du trotzdem, willst du ja holen. Also... Deswegen muss man da vielleicht, ja, es ist halt wieder Ferrari, finde ich. Das ist ein bisschen, das hat es wieder durchgeblickt. Die haben so eine schöne Saison gehabt, das hat ein rundes Ding, seit auch Fred Vasseur dabei ist. Man hat wenig Kontroversen gehabt, die Boxenstopps haben funktioniert, die Taktik hat funktioniert großteils.
Meistens, ja.
Meistens.
Nee, man ist 24 Punkte hinter McLaren, genau. Man fährt also ernsthaft um einen Titel und das ernsthaft seit der letzte 2007 mit Kimi. Mhm. Also, das ist jetzt...
Ja, das ist
die Chance ist wirklich groß und sie ist da und man darf sich das eigentlich nicht wieder nehmen lassen.
Auf keinen Fall, vor allem wenn jetzt der direkte Konkurrent eben schwächelt. Lando Norris schlussendlich Sechster geworden, Oscar Piastri schon ein eher doch wachsendes Qualifying gehabt, zwar Q3 geschafft, aber ich glaube auf 9 oder auf 8 gestartet und hat dann auch noch einen Fallstart gehabt, außerhalb der Box gestanden beim Starten. 5-Sekunden-Strafe, für den hat das Rennen dann gar nicht so wirklich, ist ein bisschen an ihm vorbeigezogen, schlussendlich ist es dann noch Platz 7 geworden, es ist, ja, schmeichelhaft, würde ich jetzt sagen, Lando Norris 6. Irgendwie schwimmen die Fälle davon bei McLaren, wie du sagst auch. Liegt es jetzt an dem veränderten Auto wieder oder haben die anderen Teams einfach stark aufgeschlossen? Dieser, ich weiß nicht, dieser kometenhafte Aufstieg das von McLaren in der Mitte der Saison, ja, der ebbt jetzt ein bisschen ab und man sieht sich da eher wieder gefangen, dass man Schwierigkeiten hat, direkt nach vorne zu stechen. Würdest du jetzt sagen, wem nach dieser Leistung, jetzt haben wir noch zwei Rennen, ein Sprint, wer hat die Trümpfe in der Hand und wen siehst du als Favoriten jetzt im Kampf um den Konstrukteurstitel?
Schwierig, ich glaube, dass McLaren mehr Druck hat als Ferrari. Auch für McLaren ist es sehr lange her, dass sie einen Titel geholt haben. Ist ein Traditionsteam mit vielen Titeln, die müssen, wollen auch unbedingt gewinnen. Die hatten für einen sehr, sehr langen Zeitraum das schnellste Auto. Und auch wenn sie es abstreiten, ihr Auto war so schnell, Lando hätte ernsthaft um den Weltmeistertitel mitfahren müssen. Und sie sind jetzt gerade das Team, was mehr Druck hat, weil sie können diesen Titel einfach jetzt verlieren, den Konstrukteur-Weltmeistertitel. Weil ich finde nicht, dass Ferrari über einen Zeitraum je wirklich das schnellste Auto hatte. Hatten sie nicht. Sie haben vielleicht, wenn man sich das so anschaut, die beste Fahrerpaarung, wie stark die einzelnen Fahrer sind. Und ja, es muss halt jetzt die letzten zwei Rennen zwischen beiden wirklich harmonisch sein. Die sollen sich da wirklich reinhängen fürs Team, um da die Punkte zu holen. Und ich glaube, dann kann Ferrari das wirklich packen. Ich würde es mir wünschen, einen Ferrari-Sieg nach knapp 20 Jahren. Es tut weh.
Ja, es ist glaube ich, auch für einen Sport. Ich meine, natürlich, McLaren hat sehr, sehr viele Fans, gerade jetzt auch eben durch die Amerika-Erweiterung, die wir ja so etwas schleichend erleben. Und ist natürlich auch, sage ich mal, für so einen Rennstall, der dich in einem gewissen Grad an Relevanz erhebt. Weil im Ferrari, glaube ich, so traditionsreich und siegreich McLaren in der Vergangenheit war, ein Ferrari, der hat da so eine natürliche Strahlkraft, Red Bull hat die jüngsten Erfolge und ich glaube, das zementiert so ein bisschen vielleicht auch deine Rolle für die nächsten Jahre, dass man mit dir zu rechnen hat, weil ein McLaren hat halt auch die Phasen gehabt, wo sie Letzter und Vorletzter geworden sind in den letzten Jahren und du willst dich da ja oben zementieren und das machst du am besten mit deinem Titel.
Aber wenn du dich jetzt am Ende des Jahres hinstellst und du wirst nicht Weltmeister, dann tut sich Ferrari wesentlich leichter zu sagen, na okay, wir waren nie in der Rolle.
Ja, also auf jeden Fall, ja.
Um da ernsthaft jetzt anzugreifen, wir haben es versucht, wir waren knapp dran. McLaren würde sie halt jetzt wirklich verlieren, die Meldung.
So fühlt es sich an, obwohl wir, sagen wir mal, nach der Hälfte, der ersten Hälfte der Saison ja noch gesagt hätten,
Red Bull macht
sowieso. Und
Es ist nur das halbe Team halt eigentlich dafür.
Aber wir haben halt jetzt so eine lange Saison, dass wir sich diese Gefühle auch verändern irgendwie. So sagen, wenn du jetzt nach der Hälfte der Saison erst anfängst, stark zu werden, hast du trotzdem viel zu verlieren, finde ich. Also ja, ich bin sehr gespannt auf die nächsten zwei Rennen. Es ist auf jeden Fall noch Spannung drinnen, obwohl die Fahrer-Weltmeisterschaft, wie gesagt, entschieden ist. Max Verstappen mit dem 5. Platz hat sich einen groß genugen Punktepuffer zugelegt, dass er nicht mehr eingeholt werden kann und ist jetzt zum 4. Mal in Folge Weltmeister. Der 5., der das in der Formel-1-Geschichte geschafft hat, was mich ehrlich gesagt etwas überrascht hat, dass es doch so viele sind, dass das jetzt nicht irgendwie ein ganz seltenes Ereignis ist. Aber ja, unfassbar beachtliche Leistung und würde ich jetzt auch sagen, dass wir hatten ja diese zwei Gesichter von diesem Red Bull auch. In der ersten Hälfte der Saison eine unfassbar dominante, hat man sich gedacht, wie im Vorjahr, der gewinnt fast jedes Rennen. Das haben wir jetzt noch die restliche Saison, dass es überhaupt noch irgendwie zum Thema wurde, dass er schlagbar ist, haben wir ja dann erst in der zweiten Hälfte gesehen. Und da muss man sagen, da hat es dann für mich auch, ist dann klar geworden, du kannst nicht jeden in dieses Auto setzen, und er wird der Weltmeister. Von der ersten Hälfte eher noch, aber du musst halt über diese ganze Saison diese Leistung erbringen. Und ohne einen Max Verstappen da in dem Auto wäre Red Bull da nicht Weltmeister geworden in der Fahrerwertung. Es war eine sehr, sehr beachtliche Leistung. Natürlich, ich glaube, der Höhepunkt beim letzten Grand Prix in Brasilien.
Das war die Weltmeisterfahrt, damit hat er es klar gemacht.
Hat sich A in die perfekte Position gebracht, dass er quasi kaum noch eingeholt werden kann, dass es einfach nur noch runterfahren muss bis zu einem gewissen Grad Und heute hat man dann eben auch gesehen, wie abgebrüht man das in einem doch schon markant unterlegenem Auto in Streckenabschnitten, dass du halt dann trotzdem Fünfter werden kannst und trotzdem 10 Punkte holst und trotzdem vor einem direkten Konkurrenten bleibst. Und das war weltmeisterlich verdient. Würdest du jetzt sagen, Matti, wir haben natürlich schon so ein kleines, ein halbes Auge haben wir schon auf das nächste Jahr. Möchte noch nicht zu viel vorwegnehmen. Wir werden sicher noch in der letzten Folge der Saison noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Aber mit diesem Auto, mit diesem Max Verstappen, diese dann doch am Schluss etwas inkonsistenten Leistung von Red Bull, siehst du Max auch als Favoriten im nächsten Jahr?
Nein. Also, da muss man sehr drauf achten, wie die Fahrerpaarung nächstes Jahr ausschaut. Wir wissen alle vom Red Bull, dass sie lange jetzt nicht mehr wirklich weiterentwickeln konnten für dieses Jahr, weil Checo das Auto leider doch öfters mal kaputt gefahren hat und einfach Geld fehlt zum Entwickeln. Schwierig, so wie der Wagen. Ich meine, er fährt ja immer noch vorne mit, der Max. Aber alle anderen Teams kämpfen einfach mit zwei Autos. Und ich glaube, es würde schon immer wieder helfen, wenn dein Teamkollege vielleicht dir auch mal Rückendeckung geben kann. Jetzt, ich meine, Checo ist jetzt Zehnter geworden, also der spielt ja überhaupt keine Rolle. Im Endeffekt kannst du da jemanden zweiten, es ist wurscht, wen du da reinsetzt. Die Reißleine war bei anderen Fahrern wesentlich kürzer, die bessere Leistungen als Checo die letzten 2 Jahre gebracht haben. Wen man unbedingt als Favoriten nächstes Jahr sehen muss, ich würde keinen Mercedes sehen, außer sie kriegen das Auto jetzt wirklich unter Kontrolle und sie können konstant vorne mitfahren. Ansonsten darf man nicht unterschätzen, man hat heute wieder gesehen, dass der Lewis, wenn du ihm ein Auto gibst, was vorne mitfahren kann, so ein ausgezeichnetes Rennen gefahren, hat alle auf der Strecke tatsächlich überholt, nicht durch einen Safety Car oder sonst irgendwas. Also ja, der in dem Ferrari, so wie der Ferrari jetzt gerade auch funktioniert, warum, also du musst einen 7-fachen Weltmeister dann am Schirm haben, wenn du ihm ein Auto gibst, was vorne mitfahren kann und gewinnen kann.
Es wird da halt dann auch viel wahrscheinlich in der Partnerschaft mit Charles Leclerc liegen.
Ja, aber auch da bin ich mir sehr sicher, dass sich Charles hinten anstellen muss. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Also da gibt es sicher klar abgesteckt, wer Nummer 1 und wer Nummer 2 ist. Das wird nicht so sein wie jetzt zwischen Carlos und Charles. Das wird schon, wir werden da eine klare Nummer 1 haben, sonst wäre er dort auch nicht hingegangen.
Ja.
Und dann ist die Frage eigentlich, was passiert bei McLaren? Da ist eine Frage bei Oscar und Lando, gibt es da einen Nummer 1, Nummer 2 Fahrer? Machen sie das jetzt offiziell? Wenn Oscar vielleicht nicht jedes Mal dann zurücksteckt, ist es vielleicht dann auch während der Saison knapper zwischen den beiden, kann sich da einer etablieren?
Das sind allgemein die Fragen, aber das, ja, wie gesagt, das werden wir dann eh nochmal besprechen, aber wir haben ja jetzt in keinem...
Er ist nicht der große Favorit, genau, der Max.
Nein, das auf jeden Fall nicht, haben wir jetzt schon gesehen, es kommt eben doch viel drauf an, was macht man noch aus dem Auto, jetzt eben fürs letzte Jahr in diesem Reglement, in dem wir uns ja dann befinden, wie viel hat man noch rein investiert in die Entwicklung? Red Bull wahrscheinlich auch recht früh aufgehört vielleicht sogar oder sich sehr auf die kommenden Jahre konzentriert, was die Entwicklungsressourcen angeht, weil man sich dachte, das fahren wir jetzt mit dem dominanten Auto eh noch zu Ende. Irgendwo ist man halt falsch abgebogen, das passiert. Aber schauen wir jetzt nochmal auf Vegas. Du hast angesprochen, Checo Perez ist gerade mal Zehnter geworden nach seinem Q1-Ausscheiden. Platz, glaube ich, 15 dann schlussendlich gestartet. Hat jetzt nichts getan, um seine Vertragsfortsetzung, möchte ich sagen, irgendwie
zu rechtfertigen.
Es klang alles jetzt doch noch etwas schwammiger bei den Endinterviews, auch von Helmut Marko und Christian Horner. Checo Watch ist jetzt aktuell auf jeden Fall. Matti, wie steckst du ein? Du bleibst natürlich dabei, nächstes Jahr nicht mehr dabei. Oder?
Ja, ich meine, wir haben die Wette laufen, also ich setze weiter. Also eigentlich darf Checo, was seine Rennleistung betrifft, darf er nicht in diesem Wagen sitzen.
Das stimmt.
Natürlich jetzt, wenn man drüber redet, dass man ihn scheinbar dass er eine Klausel hat, dass man ihn praktisch 20 Millionen auszahlen muss.
Ja, ich meine, brauchst du gar keine Klausel. Helmut hat schon auch gemeint, einen Vertrag kannst du ja nicht einfach so auflösen von irgendeiner Seite. Du musst den halt ja dann auch bis zu einem gewissen Grad rauskaufen oder ihm einfach sein Gehalt weiterzahlen, wenn du so einen Vertrag hast. Du kannst ihn nicht einfach raushauen. So eine Sicherheit haben die Fahrer dann schon, wenn es anscheinend keine Leistungsklausel gibt oder eine sehr unfassbar großzügige Leistungsklausel, ich weiß nicht. Das kann es eigentlich nicht sein.
Ich meine, er bringt viel Geld auch mit, das durch Sponsoren, das müsste man auch irgendwie ersetzen. Aus dieser Perspektive, aus der wirtschaftlichen, er wird so viel mitbringen, dass es sich auszahlt, dass er nicht vorne mitfahrt oder halt gerade mal einen Punkt holt und dass Max eigentlich alles für dieses Team macht. Andererseits kann man auch gleich sagen, dann braucht man nächstes Jahr nicht drüber reden, dass die um die Konstrukteurweltmeisterschaft mitfahren, weil das tun sie auf keinen Fall dann.
Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es den Fahrer gibt, den verfügbaren Fahrer, mit dem du es kannst. Wir wissen, dass der Red Bull ein unfassbar schwieriges Auto zu fahren ist, dass das Eingewöhnungszeit erfordert. Max ein sehr uniques Setup erfordert, dass du halt nicht komplett rauskriegst aus dem zweiten Auto. Und ich glaube nicht, auch bei den Racing Bulls mit Yuki und Liam, auch bei irgendjemandem, einem Colapinto oder so, dass die jetzt großartig die Welt niederreißen könnten mit diesem Auto.
Ja, aber ganz ehrlich, der Mercedes ist ein viel schlechteres Auto und du hast Lewis und George und die kommen im Normalfall schon in Q3. Da fängt es halt schon mal wieder an. Das stimmt, ja. Also der Abstand zu den Hinterbänkler-Teams ist ja doch eklatant groß und da darf Checo nicht wirklich, das ist ja wirklich, also es ist mittlerweile einfach eine Regelmäßigkeit, dass er einfach nicht über Q1 hinauskommt und das darf einem Red Bull-Fahrer einfach nicht passieren, dass er dann im Rennen eh seine Leistung bringt, aber nach vorne halt dann einfach nicht mehr viel geht, weil alle dann nach vorne natürlich, die fahren weg, wenn du hinten feststeckst. Naja gut, er hat einen Punkt geholt, er hat das Beste noch draus gemacht, Schadensbegrenzung, aber er darf halt von vornherein gar nicht jedes Mal da hinten wegfahren.
Der Punkt bringt doch nicht wirklich irgendwem was, weder ihm in der Fahrerwertung noch Red Bull in der Konstrukteurs. Also ja, Checo, wie immer etwas, was man im Auge behalten sollte. Helmut Marko hat noch gesagt, es wird ein Meeting geben, dass er was die Fahrerpaarung bei beiden Teams 2025 betrifft und man wird es dann mit den Shareholdern natürlich abstimmen müssen. Wenn die an Geld interessiert sind, wird Checo für mich einfach die logische Fortsetzung sein, zumindest fürs 25er Jahr.
Weißt du, bringt Colapinto Geld mit?
Bestimmt. Was ich gehört habe, ist, dass er doch recht viele Sponsoren akquiriert hat und natürlich darf nicht unterschätzen, eine große Fanbase in
Argentinien,
Südamerika hast. Ich weiß nicht, wie viel er sich die jetzt teilen muss, natürlich mit einem Bortoletto, der Brasilianer, der zu sauber kommt, ob es das sich dann nicht ein bisschen das Merchandise-Käufe überschneiden. Aber die Märkte sind ja trotzdem recht groß und wäre Potenzial da, genau. Also ja, aber ich schätze, dass das jetzt vielleicht weniger ist, sonst wäre das schon ein...
Allerdings darf man nicht vergessen, bei Colapinto, den müsstest du aus dem Williams-Vertrag nämlich auch wieder rauskaufen dann.
Das auch noch.
Also gibst du für ihn auch wieder Geld aus.
Und das ist, glaube ich, dann dadurch auch ein bisschen im gewissen Grad die unrealistischste Variante, dass du einen Checo Perez aus dem Vertrag rauszahlst, einen Colapinto bezahlst für einen Vertrag und dann eben höchstwahrscheinlich Sponsorengelder einbüßt. Ich glaube, das ist ein Szenario, das am unwahrscheinlichsten ist und dass du eher dann vielleicht einen Racing Bull beförderst.
Aber wer bringt da das Geld?
Ja, aber du kostest immerhin nicht viel. Also das ist immerhin kostet es nichts, dich zu verpflichten, im Red Bull zu fahren. Keiner von beiden, glaube ich, hat großartige Sponsoren im Rücken, die da großartig was reinpulvern könnten. Yuki früher vielleicht noch Honda, aber ich meine, die werden jetzt auch nicht mehr, weiß Gott, wie viel Geld in Red Bull stecken, glaube ich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ist natürlich jetzt eine Zukunftsfrage. Ich hoffe sehr, dass wir die noch in der Saison geklärt bekommen. Ich fürchte leider nicht. Ich fürchte, dass wir das irgendwann in der Offseason dann erfahren. Aber ja, ich hoffe, dass wir es am Ende dann vielleicht schon noch ein kleines Wissen haben, wie das endgültige Grid 25 dann ausschauen wird. Schauen wir nochmal so ein bisschen aufs weitere Klassement des Grand Prix. Es ist eigentlich recht gut durchmischt dann auch, was die Leistung mancher Fahrer anging. Wir haben in dem Punkt dann auch noch Nico Hülkenberg im Haas, Platz 8. 4 gute Punkte für den amerikanischen Rennstall beim quasi Heim Grand Prix. Und muss ich sagen, ich muss mir jetzt nochmal kurz den WM-Stand aufmachen, weil es hier unten um Platz 6 und 7 es natürlich auch noch heiß hergeht. Wir haben, also 6 ist relativ sicher mit Alpine nach dem Wunder von Sao Paulo, würde ich sagen. Da stimmt was in dieser Liste nicht. So, genau, mit Alpine ist jetzt doch nicht so sicher mein Fehler. Also wir haben einen unfassbar spannenden Kampf eigentlich um Platz 6. Alpine hat sich da überhaupt erst durch Brasilien ja reinkatapultiert mit unfassbaren 35 Punkten, die man da an einem Wochenende geholt hat. Haben wir jetzt Haas aktuell jetzt wieder auf Platz 6 mit 4 Punkten, die Nico geholt hat. Alpine auf Platz 7 mit 49, Racing Bulls mit 46 Punkten. Yuki jetzt eben hat 2 Punkte holen können. Da geht es wirklich noch um alles und wir wissen ja auch, da geht es um viel Geld, weil die Konstrukteursplatzierung ans Preisgeld gebunden ist. Und da wird es interessant, ob Haas, ja, dieses Wunderwachstum eigentlich, weil damit hat eigentlich kaum mehr gerechnet, dass die es tatsächlich auf Platz 6 schaffen, noch zu Ende bringen können. Alpine hatte, ja, heute hatte auch, war auch irgendwie Thema dieses Wochenende, hat mit einem unfassbar starken Pierre Gasly von Platz 3 gestartet, sehr starkes Qualifying gehabt und unfassbares Pech mit dem Motorproblem. Ist natürlich irgendwie bezeichnend gewesen, dass da etwas beim Motor, ich glaube, es war der Motor, es hat auf jeden Fall geraucht oder explodiert, ist etwas. Also ist natürlich bezeichnend, dass das irgendwie, glaube ich, eine Woche passiert, nachdem bekannt wird, dass es keine Alpine-Motoren mehr geben wird in der Formel 1 langfristig und dass man auf Mercedes umsteigt. Ist man da jetzt, sagt man, hat man sein Karma aufgebracht bei Alpine mit dem Brasilien-Wochenende? Wie ist das einzuordnen, auch mit Pierre Gasly, der jetzt irgendwie 2 Wochenende eine unfassbar starke Leistung und nur mit Pech eigentlich jetzt nicht auf jeden Fall Punkte geholt hätte?
Ja, ich habe leider Q3 nicht gesehen jetzt gestern im Qualifying, aber er ist von Platz 3 weggestartet. Das heißt, er musste eine Mega-Runde hingelegt haben im Qualifying. Ja, ich habe das Gefühl, dass der Alpine, ich meine, ich habe mitbekommen, dass Alpine ein großes Plus erzielt hat, indem sie endlich Gewicht reduzieren konnten über die Saison hinweg. Das war ein ganz heikles Thema, dass sie immer viel zu schwer waren. Das dürfte schon mal helfen. Ja, im Vergleich zum Haas, die haben mit den 35 Punkten so unglaublich viele Punkte geholt.
Aber man struggelt halt dann damit, das auch weiter umzusetzen. Man hatte so gute Startaufstellung eigentlich, Pierre auf 3, Esteban auf der 11. Das waren perfekte Voraussetzungen für solide Punkte. Ist natürlich auch bis zu einem gewissen Grad Pech, dass da vorne niemand ausscheidet. Das ganze Rennen über allgemein ja kaum jemand von vorne ausgeschieden. Man war es dann quasi selber mit Gasly. Und Esteban eben auch nur 17er dann geworden. Also aufs Rennen hat man es nicht umlegen können. Und das ist dann auch immer ein bisschen das Alpine-Problem, ja. Dass man nicht konsequent da Punkte einfährt, sondern einfach dann auch so komplette Aussetzer dabei hat. Ich bin gespannt. Ich seh da schon eher Haas und die Racing Bulls im direkten Duell um Platz 6. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Alpine da jetzt noch wirklich groß punktet und Haas überholen kann. Die fahren nämlich konsequent, einfach mit einem Nico Hülkenberg ganz starke Ergebnisse in meinen Augen. Also der ist, glaube ich, auch für Haas nahezu allein verantwortlich, auch was da punktetechnisch geht und für diesen Aufstieg. Ist ein, glaube ich, ein herber Schlag für sie, dass er nächstes Jahr dann nicht mehr für sie fahren wird. Und diese Leistung muss ein Bearman und muss ein Esteban Ocon dann erstmal bringen, dieses Loch zu füllen. Da, weil das sind für mich in dieser jungen Geschichte dieses Rennstalls ist das eigentlich, sage ich mal, eine historische Leistung für sie. Also das ist für mich einer der größten, die da gefahren sind und viel, viel geleistet haben für sie in diesem Rahmen, den ein Haas halt bietet. Es klingt jetzt so, als wäre das weiß Gott was, und es ist aber nur unter Anführungszeichen Haas, aber für alles, was sie erreicht haben bis zu einem gewissen Grad.
Ja, schau dir den Haas die letzten Jahre an. Was hatten wir während der Corona-Zeit, wie die da rumkumpelt sind, wo der Haas ja eigentlich wirklich abgeschlagen war.
Mit Mick und Mazepin. Ja. Das war ja komplett Katastrophe. Also da hat man schon wirklich einiges draus gemacht, weil regelmäßig Punkte holen, das ist für so einen Rennstall ja eigentlich das A und O.
Ja, aber sie haben sehr früh angefangen, letztes Jahr so einen Cut zu machen und zu sagen, wir entwickeln das Auto ganz neu, haben sehr viele Updates gebracht, schon letztes Jahr, für dieses Jahr quasi. Und für Haas hat sich das total ausgezahlt, gerade wenn man sich anschaut, was der Nico aus diesem Auto rausholt. Und ich glaube, es ist ein gutes Fundament, was er hinterlässt, wo man auch der Esteban, dass der, ich meine, der hat ein Rennen schon gewonnen, also der kann schon auch Rennen fahren, so ist es nicht. Der wird weiterhin, wenn man ihm das Auto gibt, Punkte holen.
Und vor allem die Möglichkeit gibt, dass es gibt immer wieder Momente, wo irgendwie da blitzt durch, dass er ja wirklich was kann. Ja. Brasilien jetzt auch dieses Wochenende wieder. Jedes Jahr gibt es so ein Rennen, wo man sich denkt, wow, Esteban, der kann ja Rennen fahren.
Der kann also, was. Man, er ist einfach überhart zu seinen Teamkollegen. Das ist auch, ein Problem. Und da wird man nächstes Jahr schauen, vom Potenzial her macht man mit Oli Bärmann sicher alles richtig, dass man holt einen Fahrer, der konstant Punkte holt, also mit dem Esteban, wenn man ihm das Auto gibt, und mit dem Olli holt man einen jungen Fahrer, der definitiv mehr Potenzial hat, Punkte einzuholen, als es Magnussen tut.
Du holst dir auf jeden Fall ein Versprechen, dass, wo man dann jetzt mal sehen muss, wir haben jetzt schon zu viele Rookies kommen und gehen gesehen, auch selbst in dieser verhältnismäßig kurzen Zeit, den es diesen Podcast gibt, wo man vorher gedacht hat, ach, das ist ein vielversprechender, aber das ist ein hartes Business, die Formel 1, und da musst du dich erstmal dann als Rookie festzecken. Also so ein Oscar Piastri hat es geschafft, schafft es an Oli Bärmann und auch einer von den anderen Rookies, die ja nächstes Jahr kommen, mit Kimi Antonelli, und der die Besonderheit hat, dass er gleich in einem Top-Team mitfährt.
Das Auto wieder auch nicht allzu häufig hinig machen dürfen.
Dürfen, genau.
Sonst wird sich der Toto höchstwahrscheinlich auch schneller als im Liebes umschauen und ihm, er wird ja nicht aus dem Team raushauen, aber ich kann mir das durchaus gut vorstellen, dass man sich zum Beispiel den Valtteri holt, man holt ihn als Ersatzfahrer. Wenn Kimi zum Beispiel noch nicht bereit für die Formel 1 ist, dann wird es da dann relativ schnell einen Switch geben und Valtteri wird in dem Auto drinnen sitzen nächstes Jahr und Kimi wird weiterhin in der F2-Luft einfach schnuppern.
Ja, damit man ihn vielleicht dann doch noch langsamer anführt. Jetzt bin ich auch gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ganz viele Sachen auf jeden Fall für die kommende Saison. Fernando Alonso, ja, im Aston Martin auch nächstes Jahr noch dabei, wird jetzt auch Platz 11 und wird wahrscheinlich hoffen, dass der Adrian Newey-Effekt eher bald als langfristig greifen wird. 11. Platz, knapp an den Punkten vorbei, trotz einem Q1-Ausscheiden. Hat noch ein bisschen das Maximum rausgeholt, aber auch Teamkollege Lance Stroll nur 15. Wir haben heute beim Rennen auch darüber geredet, es wird selten erwähnt, aber Aston Martin im letztes Jahr ja noch mit Podien am Anfang der Saison aufgezeigt. Dieser Absturz war ja auch, wir haben es oft gesagt, René war ja auch großer, hat er oft gesagt, die Red Bull-Abwerbung da von irgendwelchen Designern, das hält halt nur so lang, bis man es wieder weiterentwickeln muss, das Auto, dass man das adaptiert. Ich glaube, es ist jetzt dieses Jahr auf jeden Fall einfach, bringen wir es zu Ende, und der Blick in die Zukunft eher rosig oder?
Ja, schau mal, also nächstes Jahr wird der Effekt zu klein sein vom Adrian Newey. Er hat dieses Jahr ja eigentlich, sie mussten ja dieses Jahr für nächstes Jahr schon entwickeln, und da durfte er ja auch nicht am Aston Martin rumentwickeln. Und vielleicht wird er Updates bringen nächstes Jahr, die auf seinem Mist gewachsen sind, aber natürlich ist das ganze Auto ja nicht von ihm und man wird seinen Effekt erst dann frühestens 26 sehen, und schauen wir mal, ob Fernando dann davon was hat, weil ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob Fernando 26 noch im Aston Martin dann drinnen sitzt. Und da wird man auch dann schauen müssen, wie funktioniert der Honda-Motor, weil Aston Martin wechselt von Mercedes zu Honda-Motoren. Schauen wir mal, wie das dann funktioniert beim neuen Regelwerk. Da kommt viel zusammen und ich glaube einfach, der Effekt von Adrian Newey ist für nächstes Jahr, der Wagen ist jetzt so schlecht beieinander, gerade im Vergleich zu den anderen, wenn du es da anschaust, irgendwie der Alpine schafft es ja jetzt doch regelmäßig weiter vorne zu fahren, der gibt mir mehr Potenzial als der Aston Martin. Darfst du ja nicht nur in Fernando anschauen, schau dir seinen Teamkollegen an, der ist ja nicht mal knapp an den Punkten, und wann war Lance das letzte Mal knapp an den Punkten? Mhm. Also der kumpelt ja 15 plus jedes Mal rum.
Absolut, absolut. Und ich finde, wir haben es auch angesprochen, Franco Colapinto als mehr möglicher Red Bull-Kandidat, ja oft gemunkelt. Ich finde, man hat da sehr früh gesagt, ja, unfassbares Talent ist er auch, keine Frage, er kann es. Aber es blitzt halt durch, dass er ein Rookie ist, und gerade auf den Strecken, die neu sind und die vielleicht Bedingungen vorfindet, die so in der Formel 2 ja ungewöhnlich sind oder in anderen Rennklassen, wie hier in Vegas, wo man sagt, man fährt auf einmal nachts, man fährt auf einmal bei anderen Temperaturen und man fährt auf einem Stadtcompris auch. Das sind so Faktoren, ich glaube, die dann, wenn die zusammenkommen, für einen Rookie sehr herausfordernd sind. Hat man dann auch gesehen, hat das Auto gecrashed im Q2. Ist in Brasilien auch schon passiert. Zugegebenermaßen bei dem Regen ist es auch schon größeren passiert. Aber ja, es ist dann wieder ein Aneinanderreihen an Faktoren, wo man sagt, okay, ein Top-Team will sich sowas ja vielleicht nicht leisten. Weißt du, da holt man sich ja so jemanden nur, wenn man sich wirklich sicher ist. Ein Yuki hat es in den Griff bekommen, finde ich. Das ist wirklich seltener geworden, die Crashes. Aber Colapinto verspricht zwar viel, was die Leistung betrifft, also was das reine Fahrkönnen angeht, aber würdest du dir dann jemanden in ein Top-Team holen, bei dem du dir nicht sicher sein kannst, dass das Auto heil bleibt?
Ja, ist schwierig. Es ist schwierig. Wenn ich Red Bull gewesen wäre, aus der Sicht, weil es das einzige Cockpit, also wo wir drüber reden könnten, dass da jemand reinkommen wird, ich hätte mir einfach Carlos geholt. Als er frei war, bin ich immer noch der Meinung, Checo nicht verlängern und du gibst Carlos den Platz. Ganz ehrlich, Carlos verdient nicht wesentlich viel mehr, als was es Checo tut. Die verdienen beide um die 10 Millionen Euro. Der Unterschied ist, glaube ich, einfach, dass Checo mehr Sponsoren hinter sich hat.
Checo ist ein Plusgeschäft.
Ja.
Während es Carlos, glaube ich, nicht.
Andererseits macht dir Carlos das Auto weniger kaputt. Wenn du dir Carlos jetzt anschaust, der fährt ja regelmäßig aufs Podium. Da ist halt die Frage, bringen nicht Punkte, Prämien vielleicht dann doch insgesamt mehr, als was dir Checo bringt. Aber das eine ist halt eine Fixeinnahmequelle, die pulvern so oder so Geld rein, egal ob er Punkte holt oder nicht. Ist eine Frage. Ja, ich weiß die genauen Zahlen natürlich nicht, wie viel da dahinter steckt. Aus rein sportlicher Sicht hätte man ohne Wenn und Aber einfach Carlos in das Auto setzen müssen. Also ja. Und da würde sich die Frage auch nicht stellen, setze ich mir Colapinto oder Carlos ins Auto? Definitiv bin ich Team Carlos dann.
Und Franco oder Checo?
Aus finanzieller Sicht schwierig, aus sportlicher Sicht würde ich Colapinto probieren.
Aus sportlicher Sicht auch für ein Jahr, würdest du sagen?
Ja, weil aus Red Bull Sicht habe ich die Möglichkeit, mir Yuki oder Lawson, ich bin da eher Team Yuki, weil der dieses Ganze, über die letzten 2 Jahre hat er seinen Teamkollegen komplett unter Kontrolle gehabt. Er hat auch jetzt wieder, Yuki ist in die Punkte gefahren, Liam ist nicht in die Punkte gefahren. Also wenn man sich da jemanden hochholt, muss es eindeutig Yuki für mich sein. Er hat auch Danny Rick ja die letzten 2 Jahre eigentlich unter Kontrolle gehabt und es ging ja darum, holt man sich Danny Rick in den Red Bull und das hat Yuki ganz klar gewonnen, dieses Duell. Also, dann würde ich eher Colapinto probieren, wenn es wirklich nicht funktioniert, tausche ich und setze mir Yuki in den Red Bull und sind wir uns ehrlich, viel schlechter, als dass er einen Punkt dann im Red Bull holt, wenn er den im Racing Bull holt, glaube ich auch nicht, dass da was Schlechteres rausschaut.
Ja, das sehe ich auch so. Also du wärst auf jeden Fall, wenn wir jetzt sagen, Yuki, Liam und ein teurer Franco Colapinto, würdest du am ersten Yuki holen?
Ich glaube, ich würde Colapinto probieren und wenn es nicht funktioniert, während der Saison würde ich den Switch machen, weil ich die Möglichkeit aus Red Bull Familie die Möglichkeit hätte, die einfach zu tauschen.
Und
ich würde von Checo weggehen.
Und es muss halt sagen, wäre es die dümmste Idee von Red Bull, einfach was auszuprobieren nächstes Jahr. Weißt du, du bist nächstes Jahr in diesem letzten Jahr dieses Reglements, du bist nicht mehr das dominante Team. Die Konstrukteurs-WM ist wahrscheinlich nicht greifbar nächstes Jahr, außer man holt wirklich noch viel aus diesem Auto raus. Dann hat man, sagen wir, okay, Max, wenn das wirklich wieder gut macht, wenn man konkurrenzfähig ist, fahrt er die alleine auch zum Weltmeistertitel, wenn die Bedingung passt. Und der zweite Fahrer finden wir heraus, wer es ist. So, wie du sagst, entweder man setzt sich, man probiert es mit Colapinto, es ist halt ein teures Experiment. Ja. Oder ich fange zumindest, vielleicht fange ich mit Yuki an, probiere es mit ihm aus. Ich schätze, sie werden einen Grund haben, warum sie es schon in den letzten Jahren nie getan haben, ihm da irgendwie eine Tür zu öffnen. So wie es klang, war sie niemals knapp. Liam, ja, ist jetzt auch nicht das Wunder, jetzt irgendwie in den letzten 4 Rennen, die er jetzt gefahren ist, war jetzt auch nicht die Sensation, wo sich die Leute gedacht haben, der reißt jetzt die Welt nieder, indem ich Danny Rick da ersetze. Ja, also ich bin mir nicht sicher, die Optionen sind halt beschränkt, wie du sagst, Carlos Sainz wäre ein Kandidat gewesen, aber ja, wir sind schon, ja, wir landen immer bei diesem Thema, es ist eigentlich...
Es ist halt leider ein allgegenwärtiges, weil wir haben es jedes Rennen einfach.
Genau, aber wir haben ja jetzt noch irgendwie so die Racing Bulls abgedeckt, nämlich Yuki eben auf Platz 9, Liam nur auf der 16, ist jetzt eher immer so ein bisschen Lichtschatten, man hat immerhin auch schon 4 Punkte geholt, also das ist auf jeden Fall eine starke Leistung für die 4 Rennen, die wir haben, da steht er gut da, wenn er einen Punkt... Wenn er einen Schnitt hat von einem Punkt pro Rennen in diesem
gefühlten Start. Ja, oder mit dem Racing Bull zu 50% in die Punkte fahren, nimmt man ja voll hin. Also jedes zweite Rennen in die Punkte holen, super.
Das würde ich auch sagen. Ja, wir haben halt dann noch, ja gut, wir haben Sauber, Leute, wir wissen, dass wir nicht viel über Sauber reden. Show ist dann noch am ersten ein bisschen aufgefallen, hat eigentlich ein gutes Qualifying gehabt. Ist aber ja, sie sind 21. und 23. in der Fahrerwertung. Das Team Sauber, ja, das ist bei einem 20-Fahrer-Grid natürlich bitter.
es gibt keine größere Strafe. Mir tun eigentlich mittlerweile beide Fahrer leid, weil es gibt einfach keine Möglichkeit, dass dieses Auto irgendwie in die Punkte fährt. Also die sind ja so weit weg von Gut und Böse. Ja, es gibt zu denen einfach nicht viel zu sagen, weil die sind auch jedes Mal hinten, also du sagst ja schon, es ist ein gutes Ergebnis, wenn die zwei einfach nicht aus technischem Defekt eigentlich rausfliegen oder ihnen ein 20 Sekunden Boxenstopp erspart bleibt, also das sind halt Dinge, da gibt es einfach nichts zu sagen, ja, wir fahren beide höchstwahrscheinlich ihre letzten 2 Rennen jetzt noch.
Sollen es nochmal genießen, aber ich glaube, mit den Punkten wird es auch in den nächsten 2 Jahren.
Joe wird Testfahrer bei Ferrari?
Nein, hat viel Gerücht geheißen, ist doch aber nicht. Angeblich ist Arthur Leclerc Frontrunner.
Okay.
Für diese Position. Und realistisch betrachtet ist es ja dann eh so wie jemand wie Behrmann. Wenn jetzt Carlos ausfallen würde, ist sogar möglich, dass ja Behrmann nicht im Haas sitzt. Und eigentlich ist es interessant, wer bei Haas Ersatzfahrer ist. Weil wenn du für Ferrari, also wir hatten es ja schon mit Russell, der Mercedes dann gesessen ist, also es ist gut möglich, dass ein Oli Behrmann dann das Upgrade bekommt, besonders wenn es zu dem Fall kommt, dass es ein spannender Konstrukteurs-WM-Kampf wird nächstes Jahr, da holt man sich als Ferrari wahrscheinlich den besten Fahrer ins Feld und es schaut aus, als wäre das in dem Lager zumindest aktuell dann Oli Behrmann. Gut, die Leute. Der große Preis von Las Vegas geschlagen, Mercedes Doppelerfolg, Weltmeisterfeier von Max Verstappen. Es wird auf jeden Fall sehr viel gefeiert worden sein an diesem Wochenende noch in Las Vegas, aber auch nicht zu lange, denn wir haben ja nächstes Wochenende dann schon wieder den vorletzten Grand Prix des Jahres, den letzten Sprint des Jahres. Also es geht Schlag auf Schlag weiter in einem spannenden Konstrukteurs-WM-Kampf. Matti, darf ich dich gleich fragen, hier am Ende der Folge gleich, was ist dein Tipp für den großen Preis von Katar?
Für Katar.
Ja, für Las Vegas haben wir schon.
Ja.
Man weiß es natürlich nicht.
Ja, ich tippe nicht auf Mercedes, denn ich glaube, dass...
Den Fehler nochmal.
die einfach es schwieriger haben. Ich tippe Charles auf die 1. Hatte ich überlegt gerade, wie Katar ist. Ach, mir hat Ferrari, ich will ja auch, ich tippe auf Ferrari. Ich sage, es wird ein Doppelsieg Ferrari. Charles vor Carlos und ich glaube, dass es dann Oscar sein wird.
Ah, der gute Oscar-Tipp, ja, habe ich immer versucht, aber ich bin damit nicht so ganz durchgekommen. Ich habe auch ähnlich gehadert. Ich finde auch, dass ich dem Mercedes-Braten noch nicht ganz traue. Also mein Vertrauen ist jetzt nicht so da, dass die das zweimal hintereinander hinbekommen, auch wenn man Wissen dazu gewonnen hat vielleicht. Ich tippe noch auf einen Carlos-Sieg. Ich glaube, der ist einfach abgebrüht. Diese Differenzen, die beiden haben, ich weiß nicht, ob jetzt Charles nochmal richtig hinpackt, also in den letzten 2 Rennen, falls sich Carlos ein bisschen gegen das Team stellt. Charles hat mehr zu verlieren im Team intern, wenn sie irgendwie Spompernadeln machen und den Konstrukteurs-WM-Kampf so verlieren. Deswegen glaube ich, dass ein Carlos der Kaltschnäuziger ist und sich Team intern durchsetzen kann. Glaube ich, dass ein Carlos Sainz gewinnt. Ich wünsche es ihm auch, dass er wirklich die Saison auf einem möglichst hohen Hoch beendet und ja, ein möglicher Sieg dann wahrscheinlich etwas in weiterer Ferne gerückt ist mit seinem Wechsel. Platz 2, ich würde sagen, ich gebe Platz 2 auf Max. Ich gebe Platz Max, weil ich glaube, dass so Las Vegas ein bisschen ein Ausreißer war. Ich glaube, dass das Team durchaus mit dem richtigen Setup auch noch immer ein siegfähiges Auto hat. Und auf Platz 3 sehe ich dann, sag ich, ein Charles. Naja, wenn Carlos so schnell ist, dass er Erster wird, dann wird Charles Zweiter normalerweise. Sag ich ein, kommt McLaren wieder? Na, ich sage ein Russell. Ich glaube, Mercedes, die sind ja auch nicht auf der Nullsuppen dahergeschwommen, sondern ich glaube, wenn die ein ganzes Wochenende dominant sind, dann wissen sie auch, welche Stellschrauben sie stellen müssen, um zumindest die Leistung zu verbessern. Wenn ihr wollt, dass wir unsere Leistung verbessern wollen und ihr habt Feedback dafür, was ihr dann gern anderes oder mehr oder weniger im Podcast hören wollt, könnt ihr euch gerne melden bei uns. overtakef1@gmx.at ist die E-Mail-Adresse. @overtake_df1podcast sind wir auf Instagram. Und ja, meldet euch gerne auch auf den Podcast-Plattformen. Spotify kann man Kommentare schreiben, das sehen wir auch. Folgt uns, bewertet uns und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. So. Jetzt sind wir am Ende angelangt. Wir wünschen euch noch eine schöne Restwoche, viel Spannungsaufbau zu Katar und einen spannenden Schluss-WM-Kampf. Und bis dahin, nächsten Dienstag natürlich nicht vergessen, Overtake wieder einschalten. Alles Liebe, alles Gute, bleibt brav, bleibt gesund und Matti.
Wir wünschen euch genug Benzin im Tank.
So ist es. Ciao. Ciao.